HR-Info. Himmel und Erde.
Das diesjährige europäische Jugendtreffen TESE, zu dem rund 10.000 junge Menschen erwartet werden, findet vom 28. Dezember bis zum 1. Januar in Rostock statt. Ausgerechnet in der Hansestadt, wo nur noch jeder sechste Mitglied einer Kirche ist. Von Spiritualität erfüllte junge Leute treffen auf Menschen, die den Glauben an einen Gott ablehnen. Eine spannende Begegnung in krisengeschüttelten Zeiten. Einheit stiften in Zeiten des Krieges. Das TESE-Jugendtreffen in Rostock. Hören Sie einen Beitrag von Michael Hollenbach.
Es wird nicht wärmer.
Bruder Richard reibt seine Hände aneinander, als er die Rostocker Petrikirche betritt. 8-9 Grad sind es hier. Trotzdem sind in der hohen dreischiffigen norddeutschen Backsteinkirche rund 40 Menschen zur mittäglichen TESE-Andacht zusammengekommen. 5 Brüder aus der Kommunität in TESE in Burgund, die hier vor Ort in Rostock das europäische Jugendtreffen vorbereiten, knien in ihren weißen Kutten auf kleinen Holzhöckerchen, umringt von anderen meist jungen Gläubigen. Der typische Gesang, die Gebete, die Fürbitten sowie die stille Phase bringen das TESE-Feeling an die Ostsee. Direkt neben der Petrikirche befindet sich das Hauptquartier zur Vorbereitung des europäischen Jugendtreffens. Im Keller des Evangelischen Zentrums kirchlicher Dienste. Der Schweizer Freier Richard ist mit einem Team bereits seit 4 Monaten hier. Rund 5000 junge Menschen werden vom 28. Dezember bis zum 1. Januar in Rostock erwartet.
Also wir sind immer noch bei logistischen Fragen. Denn die Gäste sind ja nicht nur hier in der Innenstadt von Rostock, sondern im ganzen Bereich bis Wismar im Westen, Ribnitz-Gamgarten im Osten, Güstrow bis zum Süden. Und es gibt auch einige Orte, die klein sind, also Dörfer. Und da sind wir noch dran, diese Fragen zu klären, wie die dann auch zur richtigen Zeit von der Hansemesse abends zu ihren Gastgebenden kommen und dann am Ende des Vormittags wieder zur Hansemesse.
Um Visa für weißrussische Jugendliche zu bekommen, haben sich die Brüder mit dem Außenministerium in Berlin in Verbindung gesetzt.
Ja, wir haben etwas über 200 Anmeldungen von jungen Ukrainerinnen, denn die jungen Männer können das Land nur in Ausnahmefällen jetzt verlassen.
Vor dem Krieg gehörten die jungen Menschen aus der Ukraine zur zweitstärksten Nationengruppe bei den europäischen Treffen. Aber Bruder Richard ist froh, dass zumindest 200 kommen.
Wir haben jetzt einen Workshop über Krieg und Frieden, weil wir gemerkt haben, dass viele jüngere Menschen die Frage noch mal ganz neu bedenken. Was ist jetzt legitim? Natürlich wollen wir alle Frieden, aber was bedeutet das? Müssen wir dann politisch auch uns engagieren, auch militärisch? Gibt es aber auch dieses Anliegen, immer noch Schwerter zu Pflugscharen, die ganz klar sich entschieden haben, auch für den Frieden ohne Waffen einzustehen?
Die Gemeinschaft von TESE bezieht selbst keine konkrete friedensethische Position.
Schon dadurch, dass wir Brüder so unterschiedlich sind, verschiedene Erfahrungen haben und seit vielen Jahren ist TESE doch ein Ort, wo ganz unterschiedlich denkende Menschen einen Ort finden, wo sie aufeinander hören können. Und das möchten wir auch hier beim Treffen.
Freier Roger Schütz, der Gründer und frühere Prior von TESE, hat darauf bestanden, dass TESE keine eigene Theologie formuliere.
Wir sind keine geistlichen Meister, keine theologischen Meister, sondern wir sind Menschen, die suchen. Wir betreiben Theologie. Es gibt natürlich auch eine Spiritualität in TESE, aber der Kern von TESE ist doch diese Sehnsucht nach dem Frieden. Freier Roger kam Anfang des Zweiten Weltkriegs nach TESE und das hat ihm so sehr zu schaffen gemacht. Dass wir Christen sagen, Gott ist die Liebe und dann in Europa damals und heute wieder Christen aufeinander schießen.
Zu dem Team, das in den Kellerräumen das Jugendtreffen vorbereitet, gehört auch Charlotte aus der Nähe von Köln.
Ich finde auch die Idee schön, junge Leute aus ganz Europa zu versammeln und so gemeinsam auch ins neue Jahr zu starten. Auch mit dem Aspekt des Friedens. Es wird an Silvester immer von 11 Uhr abends bis Mitternacht ins neue Jahr hinein gebetet für den Frieden. Und das fand ich eine total schöne Art, diesen Jahreswechsel zu begehen.
Auch die 32-jährige Hanna aus Gießen ist seit Monaten in Rostock. Sie war zum ersten Mal 2010 bei einem europäischen Jugendtreffen in Rotterdam. Seitdem alle Jahre wieder.
Also ich bin viel rumgekommen. Rotterdam war ich, in Rom, in Basel, in Breslau, in Prag, mit der Möglichkeit, die Stadt kennenzulernen, die Menschen kennenzulernen.
In Erinnerung bleiben auch die Begegnungen mit den Gastgebenden vor Ort.
Weil dadurch man Menschen trifft, die man sonst nie treffen würde, und in den verschiedenen Städten dann einen Eindruck bekommt, wie leben die Menschen dort, und dann auch Europa nicht mehr irgendwie was Abstraktes ist, was irgendwie dann mit vielen politischen Konnotationen ist, sondern man trifft Menschen und man hat Menschen und ihre Gesichter und ihre Geschichten und das, was sie einem erzählen im Kopf, wenn man an europäische Länder denkt.
Die 5 Tage zum Jahreswechsel sind beim europäischen Jugendtreffen geprägt von den Begegnungen mit den Gastgebenden in den Quartieren und in den Kirchengemeinden vor Ort, sowie von Bibelgesprächen, Andachten und Workshops in den Messehallen. Ein bisschen wie auf einem Kirchentag, nur spiritueller und frommer, weniger politisch. Thésée, das ist ein kleiner Ort im französischen Burgund. Thésée ist aber auch vor allem etwas Einmaliges. Ein ökumenischer Männerorden einerseits und zugleich ein Ort, der jedes Jahr von Zehntausenden Jugendlichen besucht wird. Gegründet wurde Thésée 1942, mitten im Zweiten Weltkrieg, durch den Schweizer evangelischen Theologen Roger Schütz.
Ich sagte mir, wenn Menschen zusammenleben, wenn sie sich versöhnen, dann leben sie wie ein wirkliches Zeichen. Sie verwirklichen die Versöhnung. Glücklicherweise hatte ich 3, 4 Freunde gefunden in der Schweiz. Mit ihnen kehrte ich zurück und begann so zu leben, für die Versöhnung und gegen die Angst.
Die Brüder nahmen im Zweiten Weltkrieg jüdische Geflüchtete auf, kümmerten sich nach 1945 um deutsche Kriegsgefangene.
Wir haben 3-mal am Tag gebetet. Wir waren nicht viele, aber wir wollten miteinander leben, einander verstehen. Die Versöhnung leben, das ist das Einzige, was man tun kann. Und so ist das gemeinsame Leben weitergegangen. Das war gut so.
Seit den 60er Jahren kamen dann immer mehr junge Menschen nach Thésée. Hier erlebten sie eine andere Art von Kirche.
Es kommen viele her, die gar keinen Glauben haben. Wir tun gar nichts, um irgendwas zu forcieren. Deshalb, weil wir wissen, Gott drängt sich nicht auf. Wenn die Jugendlichen kommen, dann kommen sie wegen des Betens. Wir hören sie an, was sie zu sagen haben, aber wir geben ihnen keine Ratschläge. Eigentlich tun wir nichts anderes, als ihnen die Möglichkeit geben, zu beten. Ich glaube, das ist es eigentlich, was die Jugendlichen anzieht.
Der charismatische Prior Frère Roger starb am 16. August 2005 durch die Messerstiche einer psychisch kranken Frau. Heute wird die Gemeinschaft von dem deutschen Frère Alois Löser als Prior geleitet. Wer aus Thésée zurückkehrt und gefragt wird, was denn das Faszinierende dort sei, der antwortet oft wie Sylvie Holz.
Das kann ich Ihnen nicht erklären.
Sylvie Holz ist Gemeindepädagogin der Rostocker Innenstadtgemeinde und war mit Jugendgruppen in Thésée.
Ich glaube, dass man dort in Thésée ganz schnell runterfährt und eine Auszeit kriegt. Ich habe in Thésée 3 Wörter kennengelernt, die dort ganz wichtig sind, die dort gelebt werden. Und das ist einmal die Einfachheit, mit einfachen Dingen klarzukommen. Barmherzigkeit und die Freude.
Franka 20 und Philipp 24 kommen ebenfalls aus Rostock und waren auch schon in Thésée.
Das ist gerade das magische Besondere daran. Jeder, der fährt, findet das, was er in dem Moment gerade sucht und braucht. Man findet Gemeinschaft, man findet Ruhe, man findet einen Ort zum Nachdenken. Man kann Kraft tanken oder einfach mal über Dinge nachdenken, die sonst im Alltag zu kurz kommen. Und dieses Individuelle, dass jeder genau das kriegt, was er braucht, das ist für mich das Besondere an Thésée.
Und was ich herausstellen würde, ist die Gemeinschaft oder auch die Offenheit, in der man dort mit allen Menschen reden kann. Egal von wo sie kommen, egal welcher Konfession sie angehören, es ist sehr einfach, da mit Leuten von überall her in Kontakt zu bekommen. Man ist mit sehr vielen Leuten da auf einer Wellenlänge.
Das ist verbunden damit, dass man dort die Gelegenheit hat, ohne eine Weltreise machen zu müssen, ganz verschiedene Menschen zu treffen, auch Menschen zu treffen, die man vielleicht so im Alltag gar nicht treffen würde, weil sie eine ganz andere Lebensrealität haben als man selber. Auch Menschen mit unterschiedlichen Biografien, mit unterschiedlichen Erfahrungen, was Religion und Glaube angeht, und sich da einfach auszutauschen.
Taizé, das bedeutet auch ein schlichtes Leben. Kein Klostertrubel, kein Wallfahrtskommerz. Gegen den Bau von Hotels haben sich die Brüder erfolgreich gewehrt, erläutert Dietrich Sagert, der als junger Mann ein Jahr in Taizé gelebt hat.
Ich meine, man kann ja andere Orte nehmen, wo viele Menschen hinkommen mit religiösen, also Lourdes oder in Spanien Santiago de Compostela. Das ist dann eine Industrie, die sich darum baut. Das muss man wollen. Und Frère Roger wollte das nicht. Da sind die Brüder eben sehr konsequent mit dem, es wird nicht mit Kommerz verwickelt und das alles wird so flach wie möglich gehalten.
So flach wie möglich, das bedeutet auch weitgehend ohne Hierarchien.
Sie leben Partizipation, sie leben, wir alle sind verantwortlich dafür, was wir erleben und gestalten. Und das leben die total, indem junge Menschen dort mitentscheiden und mit zuständig sind, dass das System auch funktioniert. Also auch wenn ich dort als Gast bin, habe ich meine Aufgabe. Und nur wenn ich meine Aufgabe mache, kann das für alle funktionieren. Ich glaube, diese Wertschätzung jedem Einzelnen gegenüber zu vermitteln und zu schenken, das ist irgendwie ein so ein Zaubermittel.
Der Theaterregisseur Dietrich Sagert arbeitet im Zentrum für evangelische Gottesdienst- und Predigtkultur in Wittenberg. Er hat Ende der 80er Jahre ein Jahr lang vor Ort das Wirken des damaligen Priors erlebt.
Das ist ein bisschen das Genie von Frère Roger, der da immer auf der Suche blieb und auch auf Sachen, die die Brüder sehr mochten oder etabliert hatten, sagt, ah, das lassen wir jetzt mal weg, ist zu kompliziert. Die Wand reißen wir mal wieder ab, das schöne Fenster nehmen wir da mal wieder raus und sowas. Diese kreative Dynamik des Provisorischen nannte er das, das ist vielleicht das Wichtigste an Taizé.
So vieles ist wichtig an Taizé, zum Beispiel die gelebte Ökumene. Taizé ist weltweit der einzige Orden, bei dem die Konfession keine Rolle spielt. Bruder Richard.
Wenn wir zusammen leben als Brüder, dann fragen wir nicht, wer evangelisch, katholisch, anglikanisch, methodistisch ist. Das sind persönliche Geschichten, die sehr wichtig sind für jeden Bruder. Aber durch das gemeinsame Leben über so viele Jahre lang erweitert sich etwas auch in uns.
Der Gemeinschaft von Taizé ist es sogar gelungen, gemeinsam Eucharistie zu feiern, obwohl es nach vatikanischer Lesart nur katholischen Gläubigen erlaubt ist, die Kommunion zu empfangen.
Zurzeit ist es so, dass am Sonntag immer ein Eucharistiefeier gefeiert wird und diese Feier wird von einem katholischen Geistlichen geleitet, aber wir feiern natürlich alle zusammen. Und dann während der Woche gibt es auch evangelische Abendmahlsfeiern, manchmal orthodoxe Gottesdienste, weil uns ganz wichtig ist, dass wenn ein katholischer Geistlicher das leitet, das überhaupt nicht bedeutet, dass andere Formen gering geschätzt werden.
Für die rund 100 Brüder aus 30 Ländern gilt die Regel, alle, die getauft sind und glauben, sollen die Möglichkeit haben, gemeinsam Abendmahl zu feiern. Die Gießenerin Hanna ist katholisch. Aber ihre Konfession spielt in Taizé für sie keine Rolle.
Viele sind ja doch auch auf dem Papier dann römisch-katholisch oder protestantisch oder vielleicht auch gar nicht getauft, aber das spielt in Taizé keine Rolle. Wir sind ja alle doch irgendwie gleich, dass wir alle die gleichen Sehnsüchte haben und Sehnsucht nach Frieden vor allen Dingen. Ich glaube, das ist was, was uns alle sehr beschäftigt.
Eines der Geheimnisse von Taizé sind die Gesänge. Davon sind jedenfalls Franka und Philipp aus Rostock überzeugt.
Zum einen ist es das Schöne, dass jeder mitsingen kann. Wenn man das Lied nicht kennt, sitzt man da und hört halt eine Minute zu und am Ende kann man das Lied.
Ich glaube, das sind zwei Sachen. Musikalisch wahrscheinlich die Einfachheit der Lieder. Also das ist von der Melodie alles nichts groß kompliziert. Es ist trotzdem total schön. Es sind andererseits aber auch die Botschaften der Texte. Dass man nicht allein durchs Leben gehen muss, dass auch viel Freude auf dieser Welt ist.
Das Gemeinsame daran ist wunderschön, dass man halt mit allen Menschen auf diversen Sprachen zusammensingen kann. Ich kann kein Wort Französisch und wir singen auch die französischen Lieder. Und es ist einfach schön, dass jeder sich so willkommen fühlen kann. Und dazu kommt halt, es klingt wunderschön. Vor allem, wenn es ins Mehrstimmige geht und es hört sich toll an.
Der Theaterregisseur und Gottesdienstcoach Dietrich Sagert beschreibt den Taizé-Gesang so.
Auch eine bestimmte Einfachheit, ohne ein Minimum an Komplexität zu unterschreiten. andererseits doch einfach genug, dass man als mäßig begabter Sänger mitsingen kann, der sich alleine natürlich nie trauen würde. Manche Kirchenmusiker akademischer Art, die rümpfen die Nase, den Popleuten ist es nicht poppig genug. Was haben die da gefunden? Das ist interessant. Warum funktioniert das? Das ist auch der Aspekt der Wiederholung. Das ist der Hintergrund sicher, dass man Dinge durch Wiederholung vertieft. Der religiöse Bezugspunkt ist vielleicht am ehesten der Rosenkranz, ist natürlich protestantenfremd.
In vielen Gemeinden und Pfarreien in Deutschland gibt es besondere Taizé-Andachten. Aber Dietrich Sagert wundert sich, dass der Erfolg von Taizé so wenig in die normalen Gottesdienste einfließt.
Diese Sachen hat sich ja nicht irgendjemand am Reißbrett ausgedacht, sondern das ist die theologische Geschichte der Gemeinschaft ist so, dass sie ein Gebetbuch, ein Offizium herausgegeben haben, was liturgisch hoch ambitioniert war. Und im Laufe der Zeit wurde daraus immer weniger. Und das hat sich verändert. Also man hat diese Gesänge erfunden, die heute man überall auf der Welt singt. Ja, nicht, weil man irgendwie was Originelles, Fetziges erfinden wollte, sondern weil man sich überlegt hat, wie kann es international so sein, dass Leute mitmachen können. Auf eine gewisse Weise ist es wie ein theologisch-liturgisches Labor.
Und neben dem Gesang und den Gebeten stößt man in Taizé auf Stille, minutenlang. Kein Wort, kein Gesang, kein Instrument. Selbst Jugendliche, die meinen, immer online sein zu müssen, lassen sich auf diese Stille ein. Alles andere als still ist es im evangelischen Gemeindehaus in Rostock. Hier sind die Brüder und die freiwilligen Helferinnen zum Mittagessen zusammengekommen.
Möchte noch jemand Karotten?
Jedes Mal nach dem Essen wird ein kleines Quiz veranstaltet.
Song von Materia über seine Heimatstadt.
Ah.
Mein Rostock. Ausgerechnet Felix aus Schweden meldet sich als Erster. Mein Rostock heißt der Song des Rappers Materia. Für die Neuangekommenen wird noch eine Vorstellungsrunde gemacht. Die meisten aus dem Vorbereitungsteam kommen von außerhalb, einige wie Wiebke aus Rostock.
Sie mit ihrer Familie haben 21
Schlafplätze. Wow.
Das verdient Applaus, denn bis kurz vor Beginn des europäischen Jugendtreffens werden noch Gastgebende gesucht.
Heute ist der Geburtstag von der Person, die hauptverantwortlich ist, dass wir hier um diesen Tisch sitzen.
Bruder Richard verteilt kleine Kerzen, die man in ein Lebkuchenherz stecken kann.
Seid ihr bereit, die Kerzen anzuzünden?
Macht sie auch was? Lumos!
Und dann wird ein Geburtstagslied angestimmt.
Viel Glück und viel Segen auf all deinem Wegen.
Das Geburtstagskind ist Albrecht Jax. 54 Jahre alt ist der evangelische Pfarrer aus Bad Doberan geworden. Jax war maßgeblich daran beteiligt, dass sich die Brüder in Taizé dafür entschieden haben, mit dem Jugendtreffen an Silvester nach Rostock zu kommen.
Es ist genau richtig, dass wir an solche Orte gehen. Nicht dorthin, wo alles bequem ist und die Strukturen noch sehr satt sind, sondern direkt in eine Gegend, wo es auch eine Herausforderung ist, für so eine Gemeinschaft von Taizé dieses Treffen genau hier vorzubereiten.
In Mecklenburg-Vorpommern ist gerade mal jeder Sechste noch Mitglied einer der beiden großen Kirchen, knapp 17%. Aber ein bisschen vom Taizé-Flair ist in den vergangenen Monaten in Rostock doch zu spüren gewesen, schwärmt Franka.
In den Andachten mittags mit den Brüdern den Freiwilligen zusammen zu singen. Und es gibt den ganz besonderen Taizé-Tee und der schmeckt halt einfach sehr nach Taizé.
Und wie schmeckt der?
Sehr süß vor allem.
Albrecht Jax will auch schon einen gewissen Stimmungswandel festgestellt haben.
Von einer Egalstimmung am Anfang bis hin, dass jetzt sich Menschen auch mit einbringen, die mit Kirche nichts zu tun haben. Und das freut mich ganz besonders, weil das war mein Gedanke, auch mein Ansatz. Wir können dieses Taizé-Treffen in Rostock nur veranstalten, wenn wir aus dem kirchlichen Bereich hinausgehen, der ja überschaubar ist.
Eine Brücke von der Kirche in die Gesellschaft kann dabei die Gastfreundschaft bilden.
Wir hatten ein Gastgebertreffen in unserer Gemeinde und da hat man gemerkt, wie die Leute eigentlich nichts mit Kirche zu tun haben und trotzdem teilnehmen. Das ist vor allem für diese Region eine Chance, dass Leute Kirche erleben und uns kennenlernen können.
Begleitet werden die Vorbereitungen für das europäische Jugendtreffen von der Diskussion um sexualisierte Gewalt. Frère Alois, der Prior von Taizé, hat vor 3 Jahren einräumen müssen, dass es durch Brüder der Gemeinschaft sexualisierte Gewalt gab. Seitdem haben sich 62 Personen mit Hinweisen auf Fehlverhalten an die Gemeinschaft gewandt. Die Vorwürfe reichen von diskriminierenden Äußerungen bis hin zur sexualisierten Gewalt. Vor dem Rostocker Treffen ist die 42-jährige Anna Terlongu an die Öffentlichkeit gegangen. Sie berichtet von einem sexuellen Übergriff durch einen Bruder.
Und dann packte er mich halt an den Schultern, hielt mich fest und zwang mir einen Kuss auf den Mund auf. Ich habe das als völlig übergriffig und gewaltvoll erlebt. Ich war völlig überrumpelt. Also es war für mich eine echte Grenzüberschreitung. Noch dazu eine Handlung, die ich jetzt von einem Bruder, der auch ein Keuschheitsgelübde abgelegt hat, so überhaupt natürlich gar nicht erwartet hätte.
Dieser Bruder war für die Frau aus Schleswig-Holstein, die damals 2009 Ende 20 war, ein wichtiger Ansprechpartner und Seelsorger.
Ich denke, dieses Vertrauen, was zwischen uns bestand, das hat er in jedem Fall missbraucht, finde ich eigentlich einen besseren Ausdruck.
Anne Terlongu hat den Bruder am nächsten Tag auf sein Verhalten angesprochen.
Ja, er hat sich zwar entschuldigt, aber es war dann nicht so, dass er Einsicht gehabt hätte. So, also dass es wirklich eine Grenzüberschreitung war, die wirklich eine Verletzung verursacht hat.
Dann hat sie den sexuellen Übergriff erst einmal verdrängt. Doch in TC, das für sie vorher so wichtig war, ist sie nur noch einmal gewesen.
10 Jahre später merkte ich immer noch eine Angst, wenn ich darüber spreche. Glaubt man mir? Werden Sie nicht eher einem Ihrer Brüder glauben?
Sie hat sich entschlossen, sich an TC und eine mittlerweile eingerichtete Anerkennungs- und Wiedergutmachungskommission zu wenden. Anfänglich stieß sie auf Verständnis, doch mittlerweile sei die Kommunikation ins Stocken geraten. Anne Terlongu kritisiert, dass die Bemühungen um die Aufarbeitung und die Prävention sexualisierter Gewalt bei den Tese-Brüdern nicht gerade Priorität genießen. Es fehle an Professionalität.
Ich hatte das Gefühl, das ist alles so sehr an den guten Willen des Menschen appellierend, aber sie hatten ja auf ihrer Internetseite stehen, melden Sie sich. Und wenn ich überlege, wie schwer es mir gefallen ist, obwohl er mich in Anführungsstrichen, ich darf das sagen, nur geküsst hat, ja, frage ich mich, wie viel schwerer ist es in diesem System der Prävention, was Sie vorgeben, sich zu melden, wenn man noch ganz andere Dinge erlebt hat.
Und sie habe lange Zeit ein Konzept vermisst, wie denn die Präventionsarbeit mit Blick auf das europäische Jugendtreffen aussehe.
Sie hatten es nicht auf dem Schirm. Also sie hatten Elemente von Präventionskonzept, aber es gab kein umfassendes Konzept für eine Großveranstaltung mit Jugendlichen.
Wir haben ja in TC an unserer Geschichte gearbeitet und tun das auch weiter. Wir haben in TC dann auch ein Schutzkonzept entwickelt und entwickeln das immer weiter.
Verteidigt sich Bruder Richard. Und für das europäische Jugendtreffen habe man gemeinsam mit den Präventionsstellen der evangelischen und katholischen Kirche ein Schutzkonzept entwickelt.
Alle, die sich anmelden, werden in Kenntnis gesetzt, was das für sie bedeutet und auch für die Gastorte. Und wir werden auch während dem Treffen, wie das in TC auch immer war, jede Woche eine Möglichkeit bieten, dass Opfer oder Menschen, die etwas mitbekommen haben, auch diese Gelegenheit haben werden.
Pilgerwege des Vertrauens, so sind die jährlich stattfindenden europäischen Jugendtreffen überschrieben. In Rostock ist es nun das 45. Gestartet wurde 1978 mit 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
Und dann war so eine Etappe in 89, da haben wir uns entschieden, nach Breslau zu gehen, obwohl das noch vor der Wende war, und dachten, das wird ein kleines Treffen, aber wir gehen auf die andere Seite. Und dann ist halt die Mauer gefallen, dann war die Samtene Revolution und dann wurde das ein ganz großes Treffen, 45.000 junge Menschen, sowas hatten wir noch nie.
Dann kamen in den 90er Jahren zu den Treffen in Wien, Paris und Mailand jeweils rund 100.000 junge Menschen. Seit der Jahrtausendwende gehen die Zahlen kontinuierlich zurück. Wegen Corona fielen die Treffen in den vergangenen beiden Jahren aus. Diesmal werden an der Ostsee rund 5.000 erwartet, so wenig wie noch nie.
Vielleicht ist das auch ein wenig Gottes Vorsehung, dass dann diese Einladung kam nach Rostock. Denn wenn es mehr gewesen wären, würden wir vor doch recht großen logistischen Schwierigkeiten stehen.
Meint Bruder Richard. Ähnlich wie den Kirchen- und Katholikentagen scheint auch dem Jugendtreffen das Publikum verloren zu gehen. Passen solche Massenevents vielleicht nicht mehr in die Zeit der Digitalisierung?
Ich glaube nicht, dass die Zeit solcher großen Jugendtreffen vorbei ist,
meint der 24-jährige Philipp.
Ich glaube aber, dass es Rostock schwerer hat als andere Orte. Es ist natürlich kein Ort, wenn man jetzt Madrid oder Rom hört, da fahren manche Leute aus ganz Europa schon wegen des Namens hin. Ne? Den Vorteil hat Rostock nicht.
Die evangelische Gemeindepädagogin Sylvie Holz verbindet mit dem europäischen Jugendtreffen auch eine Hoffnung.
Vielleicht bewirkt es, dass man anders auf Kirche schaut und dass man nicht so viele Vorbehalte hat, sondern als Player neben ganz vielen anderen Vereinen und sonstigen Institutionen sieht. Also jeder muss für sich selber entdecken, ob es der Glaube was ist oder die Kirche überhaupt. Aber bei diesen TC-Treffen geht es nicht darum, zu missionieren.
Einheit stiften in Zeiten des Krieges. Das TC-Jugendtreffen in Rostock. Sie hörten eine Sendung von Michael Hollenbach. Wenn Sie regelmäßige Informationen wünschen über Religion und Kirche in den Programmen des HR, dann empfehlen wir Ihnen den Newsletter der HR-Kirchenredaktion. Sie können ihn im Internet bestellen unter der Adresse www.hr.de/religion.